Sie hören das Radio 1 Medienmagazin. Ich hatte es zu Beginn angekündigt. Und es kommt jetzt das erste Radio 1 Interview mit der frischen Intendantin. Ab 2. Mai gibt es den Rundfunk Berlin-Brandenburg. Das ist voraussichtlich nämlich der Tag, an dem die frisch gewählte Intendantin Dagmar Reim vom Landesfunkhaus Hamburg an die Spree und an die Havel wechselt und ihr Amt antritt. Den verbleibenden Monat wird sie nutzen, um Vorstellungen über das weitere Personal der Geschäftsleitung und das Konzept für eine fusionierte Anstalt zu entwickeln. In groben Zügen soll davon in ihrer Kandidatenrede vor dem Rundfunkrat schon zu hören gewesen sein. Ich fragte Dagmar Reim zunächst, wie sie es geschafft hat, trotz der starken Konkurrenz gewählt zu werden.
Ich weiß es nicht. Ich bin erfreut, überrascht und glücklich. Aber ich habe mich nicht als Siegerin gesehen.
Aber Sie haben sich vorbereitet auf diese Wahl, genauso wie Sie sich vorbereitet hatten damals beim ZDF. Da wurde Ihre Vorstellung genauso gewürdigt, profund und auch sehr überzeugend. Damals hat es nicht geklappt. Jetzt sind Sie in der Intendantenposition. Was ist das für ein Gefühl? Was geht Ihnen durch den Kopf?
Es ist ein Riesenunterschied. Im ZDF sah ich mich zwei betonierten Fraktionen gegenüber. Und ich habe hier von vornherein, auch schon in der Findungskommission, die mich ja gebeten hat, zu ihr zu kommen, eine Atmosphäre der Offenheit gespürt und eine Atmosphäre, die zwar nicht jenseits des politischen Raumes sich bewegt, die aber sagt, hier gibt es noch keine so festgefügten Strukturen. Dass jedem Anfang ein Zauber innewohnt, das war mir hier klar.
Frau Reim, 13 Jahre später, Sie hören sich gerade zu, damals sicherlich unter dem Glückshormon stehend. Was ist von dieser Euphorie geblieben? Sie sind routiniert, Sie haben mehrere Wahlen inzwischen schon gewonnen.
Von dieser Euphorie ist alles geblieben. Ich habe überlegt, was es für ein Glückshormon war. Ich schätze eine Mischung aus Dopamin und Oxytocin. Das heißt, dieses Glück, unverhofft gewählt worden zu sein, hat mich über diese 13 Jahre begleitet und auch getragen.
Wenn ich richtig informiert bin, ist dieses Oxytocin das Bindungshormon, kann das sein?
Oxytocin ist das Hormon, das ausgeschüttet wird, wenn Babys auf dem Bauch ihrer Mutter liegen. Ich glaube, es ist eine Mischung aus, wir kennen uns jetzt und gib mir schnell was zu essen.
Das ist ein gutes Stichwort, Baby. Ist der RBB doch sowas wie ein Kind für Sie geworden? Lassen Sie den RBB emotional an sich heran?
Ja, selbstverständlich. Aber das mit dem Kind, ich mag schräge Metaphern nicht, weder hinterlasse ich große Schuhe, ich nehme meine Schuhe mit nach Hause, noch sonst irgendwas. Der RBB ist mir emotional sehr nah, denn er hat begonnen zu existieren an meinem ersten Arbeitstag.
Das war der 1. Mai, nicht wie in dem Interview zu hören, am 2. Mai, weil im Gesetz steht drin, mit dem ersten Arbeitstag ist sozusagen der RBB in Kraft und Sie haben am Feiertag, am 1. Mai, Ihre beiden Dienstorte besichtigt. Wissen Sie noch, warum Sie ausgerechnet den Tag der Arbeit zum Tag der Arbeit machten?
Weil es mein erster Arbeitstag war, das war für mich ganz selbstverständlich. Ich bin also nach Potsdam gefahren und ich bin hier ins Funkhaus gegangen. Da gab es gar keine Frage, dass ich erst am 2. Mai angefangen hätte, das wäre mir merkwürdig erschienen.
Dann nochmal zurück in das Medienmagazin vom 29. März 2003. Es gab ja viele Nebengeräusche zu der Wahl. Man zog immer Vergleiche zum zweiten deutschen Fernsehen und hat auch gesehen, dass sich andere Gruppen irgendwie geäußert haben in den Medien. Dazu gehörte auch ihr noch Intendant Jobs Plog. Und es gibt da verschiedene Interpretationen. Wie unabhängig sind Sie denn als RBB-Intendantin?
Ich glaube, dass man vor allem Frauen die Frage stellt, ob sie vielleicht die Klons ihrer Chefs sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Herr Deppendorf gefragt wird, ob er eine 4 Zentimeter kleinere Ausgabe von Herrn Pleitgen ist. Die Antwort ist eine ganz einfache. Wer ein Haus zu führen hat, dessen Hemd ist näher als der Rock. Und als Heinz Gläsgen den Norddeutschen Rundfunk verließ und Intendant von Radio Bremen wurde, war an dem Tag klar, dass seine Sorge und seine Arbeit Bremen gilt. Dass er schöne Erinnerungen hat an Hamburg. Aber das ist es dann auch.
Die Frage musste ich damals stellen, Dagmar Reim, weil es tatsächlich im Blätterwald rauschte und man sagte, ach, jetzt schickt Plog sein Mädchen. Ne? Das ist ja aus der Politik bekannt mit Helmut Kohl.
Zum einen fand ich die Frage, ist sie der Klon oder das Mädchen ihres Chefs, sehr viel dämlicher als die Frage, kann das eine Frau? Glücklicherweise
hat die Kanzlerin Angela Merkel zum Thema Kohls Mädchen alles bewiesen, was es da zu beweisen gibt. Ich musste mich in der Hinsicht gar nicht mehr anstrengen, der Drops war gelutscht. Die andere Sache, die mit der Unabhängigkeit, hat selbstverständlich mit Personen zu tun, also auch mit mir. Und es gilt auch hier der Satz von Willy Brandt, wenig ist für immer und kaum etwas ist von Dauer. Das bedeutet, Unabhängigkeit will immer neu erstritten werden. Aber es ist auch kein Hexenwerk, Unabhängigkeit zu erreichen. Dieser Sender, den ich hinterlasse, ist vollkommen unabhängig und das ist gut so.
Zurück ins Jahr 2003.
Bei der Recherche hat man wenig über Ihre eigentlichen Vorlieben erfahren, außer dass man doch sehr genüsslich auch im Internet verbreitet hat, dass Sie Todesanzeigen sammeln. Haben Sie außer Sammeln von Todesannoncen vielleicht lebensbejahende Hobbys?
Also das Sammeln von Todesanzeigen hat nichts mit Nekrophilie zu tun. Ich liebe das Leben und was mich an den Todesanzeigen reizt, ist, wenn die Menschen versuchen, ein Leben in einen Satz zu gießen und wenn das sprachlich so bedauerlich schief geht. Also ich liebe das Leben und ich lese süchtig. Ich liebe die deutsche Sprache und den Umgang damit und ich gehe sehr, sehr gerne ins Theater und ins Kino.
Das Interessante ist, Dagmar Reim, Sie leben das Leben so stark, dass Sie vorzeitig aus dem Amt scheiden und dann tatsächlich wieder mehr Zeit haben, ins Theater zu gehen, Bücher zu lesen, sich um die Familie zu kümmern. Aber das war Ihnen damals nicht anzusehen, dass Sie, ich sag mal, vor der eigentlichen Frist aus dem Amt scheiden. Was ist mit Ihnen passiert? Ist das ein kräftezehrendes Amt? Ist das eins, wo Sie sagen, man muss irgendwann mal auch für sich feststellen, dass man ein Mensch ist und nicht nur funktioniert?
Ich habe keine Ahnung, wie ein Mensch aussehen müsste, den man ansähe, 13 Jahre vor Ende seiner Arbeitszeit, dass er in 13 Jahren gehen würde.
Ich kann Ihnen das kurz begründen. Also Sie machen einen sehr kontrollierten, disziplinierten Eindruck. Sie joggen. Das hat man Ihnen schon angemerkt, dass Sie jemand sind, der auch zur Not bis zur Selbstaufgabe eine Funktion übernehmen würde.
Das, glaube ich, ist ein Irrtum mit der Selbstaufgabe. Ich habe nicht nur meine Freundinnen und Freunde, die ich vor 20, 30 oder 40 Jahren hatte. Ich habe auch während meiner Zeit beim RBB gelesen. Ich bin ins Theater gegangen, in die Oper, ins Konzert, weil ich das brauche. Ich glaube, wir werden immer blöder, wenn wir nur das tun, was unser Beruf ist. Wir brauchen andere Bilder, andere Töne, andere Fantasien, um gut zu sein. Das bedeutet, mit Selbstaufgabe, das war nichts. Das hätte auch nicht zu mir gepasst.
Zurück ins Jahr 2003.
Es gilt, zwei unterschiedliche Unternehmenskulturen zu vereinigen. Es gilt, vielleicht auch sowas wie unterschiedliche Lebensweisen Ost und West zu vereinigen, Stadt und Land zu vereinigen. Haben Sie schon einen Plan, wie Sie das schaffen wollen? Oder eine Ahnung?
Ich glaube, dass die Gegensätze reizvoll sind. Der Rhythmus der Großstadt ist für nicht alle Menschen immer erträglich. Deswegen gehören Stadt und Land ja in allen Regionen Deutschlands zusammen. Und wem Berlin vollkommen auf den Geist geht, der wird sich dann auch in ruhiger Stunde zurückziehen wollen. Das kann man, glaube ich, auch übertragen auf die beiden Betriebskulturen. Ich glaube, dass sie einander ergänzen und bereichern können. Wer 50 Jahre besteht wie der SFB, der hat schon mehr in seinem Ränzel als der Newcomer mit seinen 12 Jahren. Aber es gibt die Möglichkeit, dass das eine das andere befruchtet. Davon bin ich überzeugt.
Was bringen Sie ganz konkret mit an Visionen, wo Sie dann vielleicht im Nachhinein nach 10 Jahren sagen, das ist wahrscheinlich der Reimsche Stil?
Wenn ich das wüsste. Also zum Ersten, ich habe eine Vision und glaube nicht Helmut Schmidt, der gesagt hat, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Meine Vision ist die, eine emotional gelungenen Fusion ohne Verlierer. Natürlich wird es harte Entscheidungen geben müssen. Nur wer lügt, würde sagen, alles kann so bleiben, wie es ist. Aber die Journalisten können doch nicht im Ernst Agenten der Gelegenheitsvernunft sein, die allen anderen Menschen auf Erden raten, sich immer wieder zu verändern und darauf beharren, dass sie immer den Stiefel von gestern machen. Also meine Vision, wenn es klappen würde, wäre, dass in 10 Jahren die Macher, die Macherinnen und die Hörer und Zuschauer sich nichts anderes mehr vorstellen können als den RBB und nicht sagen, damals war alles besser.
Nach 13 Jahren gefragt, Dagmar Reim, gibt es einen Reimschen Stil und ist Ihre Prognose von damals heute sozusagen Gewissheit bei Ihnen?
Ich weiß nicht, ob es den Reimschen Stil gibt. Ich denke aber, dass Sie das gut werden beurteilen können, wenn ich nicht mehr da bin. Ich habe versucht, in einer gewissen Weise stilprägend zu wirken. Ich habe sehr dafür gekämpft, dass die Verhältnisse, unter denen Frauen und Männer im RBB arbeiten, familienfreundlich sind. Es war mir ein großes Anliegen, genauso wie die feste Überzeugung, dass es ungerecht ist, den überwiegenden Teil der deutschen Gesellschaft, also Frauen, von Karrieren auszuschließen. Was die Fusion und deren Folgen angeht, denke ich, dass wir im 13. Jahr die Gegensätze von damals überwunden haben. Aber selbstverständlich war es auch schmerzlich, das habe ich ja damals schon gewusst, dass es harte Entscheidungen zu treffen gelten würde. Das ist genauso gekommen und da gab es viele dunkle Tage.
Nennen Sie den dunkelsten Tag.
Es gibt eigentlich zwei. Es gibt im ersten Falle nicht Tage, sondern Wochen. Wenn Sie in einem Haushalt eklatante Summen einsparen müssen, dann können Sie das nicht bei den festen Personalkosten tun. Sie können es nur tun, wenn Sie sich von freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern trennen. Das schmerzt mich bis heute, denn die freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das war damals nicht anders als heute, tragen wichtigste Bestandteile unseres Programms. Das war das eine. Und das andere lässt sich an einem Tag festmachen. Das war das Ende von Radio Multikulti aus finanziellen Gründen.
Aus heutiger Sicht hätten Sie da vielleicht stabiler sein können, angesichts der Flüchtlingszahlen und auch Radios, die sich gerade dieser Problematik widmen, ausländische Kulturen, Integration, Migration?
Ich denke, dass die Entscheidung richtig war. Radio Multikulti war eine wunderbare Idee, aber sie hatte niemanden, der sich für sie interessierte. Es gab keine Hörerinnen und Hörer. Es gab aus meiner Beobachtung damals zwei unterschiedliche Typen von Migrantinnen und Migranten. Die einen, die hier sehr gut angekommen waren, die sagten, mein Programm heißt Inforadio oder Radio 1. Und die anderen, die mit großer Selbstverständlichkeit die Medien aus ihrer Heimat hörten. Heute halte ich es für ebenso falsch, ein Programm für Migrantinnen und Migranten aufzulegen. Alle Flüchtlinge, die ich kenne, informieren sich über ihre Smartphones. Und da machen ARD und ZDF gemeinsam mit der Deutschen Welle, dem Goethe-Institut, große Anstrengungen, um adäquate Programme anzubieten. Da sind wir mit dabei. Das finde ich gut. Es gibt noch einen großen Gewinn für den RBB aus der Einstellung von Radio Multikulti. Alle Kolleginnen und Kollegen, die journalistisch arbeiten, wissen, wir haben die Verpflichtung, einer großen multikulturellen Metropole gerecht zu werden. Die Themen kann niemand von uns abschieben in ein Sendeformat namens Multikulti. Die müssen überall eine große Rolle spielen. Und weil zum Beispiel in der Abendschau heute ein türkischstämmiger Journalist verantwortlich ist für große und wichtige Sendeteile, hat sich auch dort das Bewusstsein für diese Themenlage verändert. Und ich bin nach 13 Jahren auch froh darüber, dass es jetzt mehr Menschen vor unseren Kameras gibt, die nicht so aussehen wie Sie und ich.
Rücksprung ins Jahr 2003.
Wie wichtig ist es Ihnen, dass Sie als Frau diese neue Position besetzen können? Ich habe in einem 2 Jahre alten dpa-Artikel gelesen, dass Sie die Frauen aufgefordert haben, mutiger zu sein, sich nicht einzurichten in der Umgegend von Männern, sich dort nicht als gemütliches Häschen zu drapieren, sondern auch nach vorne zu gehen. Dass es aber für Frauen unwahrscheinlich schwierig ist, sich durchzusetzen. Sie haben sich jetzt durchgesetzt. Ist das für Sie ein innerer Vorbeimarsch jetzt?
Also die ARD ist 50 und es hat bis jetzt keine Intendantin gegeben. Das war überfällig. Andererseits, ich bin strikter Gegner einer Haltung, die da sagt, es muss eine Frau werden, damit es eine Frau ist. Es gab mal eine Aktion der Zeitschrift Brigitte, Frauen wählen Frauen. Daran würde ich im Traum nicht denken. Es geht immer um Inhalte und es geht immer um Qualifikation. Aber die Tatsache, dass es überfällig ist, dass eine Frau an die Spitze eines solchen Unternehmens tritt, ist mir wohl bewusst. Nur, ich muss im gleichen Atemzug mitdenken, es hat keine Spiegel-Chefredakteurin gegeben, es hat keine Stern-Chefredakteurin gegeben, es gibt keine Chefin von Daimler Chrysler, also es gibt viel zu tun.
Ist möglicherweise Ihre Nachfolgerin ein Zufall oder vielleicht doch dem Umstand geschuldet, dass das, was Sie eben gesagt haben aus dem Jahre 2003, immer noch nicht so selbstverständlich ist?
Ich freue mich darüber, eine Frau als Nachfolgerin zu haben, und ich freue mich besonders über Patricia Schlesinger. Ich glaube auch nicht an Zufälle. Ich hoffe, dass der Rundfunkrat des RBB nach 13 Jahren mit Freude erneut eine Frau wählt, dass er dafür gute Gründe sieht.
Dagmar Reim, aber dennoch vielleicht nochmal, was Sie sich wünschen für die Zeit nach Ihrem Amt.
Pensionäre haben sich generell gar nichts zu wünschen. Wenn ich mir gleichwohl etwas wünschen dürfte, würde ich mir einen selbstbewussten RBB wünschen, der an seiner journalistischen Bedeutung arbeitet, der daran arbeitet, tagtäglich das Wort von der Lügenpresse durch Qualitätsjournalismus zu widerlegen. Da komme ich auch auf unsere Konkurrenten im Markt. Ich habe die Verleger nie als Gegner empfunden. Ich habe immer versucht, mit ihnen gut zusammenzuarbeiten, weil ich der Überzeugung bin, dass Qualitätsmedien in unserem Land einen gemeinsamen Auftrag haben, einen publizistischen Auftrag. Und damit sind wir bei den großen Playern, die mit Milliardenetats auch den deutschen Markt aufmischen. Da müssen ARD, ZDF, aber auch die Verleger sehr gut aufpassen und Wege finden, intelligente Wege, wie sie sich behaupten können. Wie geht diese Behauptung? Allein über Angebote, die nur wir machen. Unabhängig, frei, von keinen wirtschaftlichen Interessen getrieben. Und das unterscheidet uns eben von den großen, großen Spielern, die aus Amerika kommen.